Herzlich willkommen beim Podcast zum Bibelprojekt Berlin 2025, heute zum Thema Mann und Frau in der Gemeinde. Und zu Gast bei mir ist Sabine Schwichtenberg aus der Kreuzkirche. Du hast Theologie studiert ursprünglich, bist dann umgeschwenkt und hast Religionspädagogik studiert und bist jetzt als Religionslehrerin tätig. Und ansonsten bist du bei uns im Leitungskreis, aber das ist nicht so wichtig. Die wichtige Frage ist eigentlich Frauen in der Leitung, ja oder nein?
Unbedingt. Also ich glaube, wenn Frauen begabt sind durch den Heiligen Geist, dann würde ich sie immer ermutigen, das einzubringen, so wie ich das auch mache, weil ich glaube, dass das von Gott ein ganz schön guter Plan ist, uns als Männer und Frauen gemeinsam in den Dienst zu stellen.
Du bist ja, du hast Theologie studiert und warst ja an der HU, ne?
Nee, an der FU.
An der Freien, okay. Mhm. An der FU. Das heißt so ganz, ganz weltlich, wenn man das so sagen
ja.
darf, Theologie studiert. Wie ist denn das gewesen als Frau?
Ja, das ist da, wie du sagst, weltlich. Das war eigentlich ein ganz großer Gegensatz. Als ich damals angefangen habe zu studieren, habe ich in der Heimatgemeinde eher mich damit auseinandersetzen zu müssen, dass Weib schweige und halte sich ein bisschen zurück. Und wie kann das sein? Und unter den Theologen der Freien Universität war das überhaupt null Thematik, die ja auch ganz anders mit einem anderen Verständnis an Bibeltexte rangehen, die solche Texte dann auch schnell als zeitgeschichtlich aussortieren und sich der Frage damit manchmal ein bisschen entziehen. Mhm. Und deswegen hat dort das keine Rolle gespielt, hat aber für mich dazu geführt zu sagen, den Weg möchte ich nicht weitergehen, ich gehe in die Religionspädagogik und möchte mit Kindern über religionspädagogische Themen, aber eben auch, es ist ja nicht missionieren, aber sie mit dem bekannt machen,
Glaubensgrundlagen legen
und in viele Leben reinsprechen, die noch nie sonst was davon gehört haben. Das ist bis heute so.
Jetzt, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und ich würde dich eher als Powerfrau bezeichnen. insofern frage ich mich, wie dieser mögliche Konflikt in der Heimatgemeinde, wie sich das aufgelöst hat, oder?
Ja, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich zu der Zeit, als ich bin nicht christlich aufgewachsen. Bei uns war eher die Partei, die SPD damals, der Mittelpunkt. Dort durften die Frauen reden, da durften die Männer reden. Und dann bin ich mit 16 zum Glauben gekommen, bin in die Gemeinde gekommen und stellte dort dann fest, also hier kann man als Frau nicht überall zu jeder Gelegenheit was sagen, habe aber damals einen Pastor gehabt, der sehr offen war und der relativ schnell mich ermutigt hat, ich war 18, probier dich doch mal aus, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass du predigen kannst. Und der hat mich ermutigt, mit 18 stand ich das erste Mal mit Zittern und Zagen und habe gepredigt. Und er stand hinter mir, aber ich wusste, es gibt auch Menschen in der Gemeinde, die mich abgelehnt haben, die auch später, als es dann um Fragen von Gemeindeleitung ging und die Gemeinde es gewählt hat, war immer klar, es gibt auch einen ganzen Teil, die bewusst ein Nein hinter meinen Namen gesetzt haben. Und es ging weniger um meine Person, sondern die Tatsache, dass ich eine Frau war. Mhm. Aber ich hatte eben auch vor allen Dingen mit dem Pastor einen, der mich ganz stark ermutigt hat. Und ich dann schon 1987 habe ich schon die Laienpredigerausbildung gemacht.
Okay.
Ja. Und das zu dem Zeitpunkt, war ich ja noch ziemlich jung.
Über Pastoren und Unterstützung und so weiter können wir gerne noch ein bisschen reden. Ich glaube, aber es ist erstmal wichtig, dass wir einmal kurz die Grundfrage nochmal angehen. Wir haben jetzt im Korintherbrief ja diese schöne Stelle, die Frau schweige in der Gemeinde. Und trotzdem sagst du, nö.
Ja, also ich möchte hier gleich mal sagen, ich möchte nicht als jetzt die Revolution sagen, oh ja, das ist so eine von denen, die einfach sich über das Wort Gottes hinwegsetzen, weil ich eben auf viele Dinge einen theologischen Blick habe und ich selber sehr gestruggelt habe mit der Frage, ist denn das okay? Ich habe gerade in meiner Jugendzeit, ich war total evangelistisch unterwegs und habe ja so eine krasse Bekehrung erlebt und Jesus war alles. Und ich wollte natürlich immer das so machen, wie es ist. Deswegen habe ich mich auch mit den Texten beschäftigt und habe dann für mich herausgefunden, es ist okay, ich kann diesen Weg gehen. Wir gehen jetzt vielleicht gleich noch mal ein bisschen auf diese Stellen genauer ein, zu sagen, ich habe die Bibel im Ganzen durchgelesen. Und ich kam gar nicht so von diesen einzelnen Stellen, die mir dann andere Leute so als Warnschilder in den Weg gestellt haben, sondern ich habe die ganze Bibel verschlungen. Und ich sag mal, diese ganze Bibel und auch vor allen Dingen meine Begegnung mit Jesus atmete so viel Zugewandtheit zu Frauen. Ich merkte in der Geschichte des Alten Testamentes, da waren Frauen in die Heilsgeschichte eingebunden, da waren Frauen berufen. Ich erlebte im Neuen Testament Jesus, der mit Frauen redet. Und ich erlebte die Lydia, die ihr Haus öffnete und wahrscheinlich eine erste Form von Hausgemeinde gegründet hat. Und all das war der Gesamtatemzug, der Herzschlag der Bibel.
Ja.
Und dann gibt es diese Stellen, über die wir vielleicht jetzt mal ein bisschen genauer gucken. Warum stehen die drin? Aber ich habe mehr das Ja gespürt, das Ja Gottes zu dem, ich begabe Frauen und binde sie ein in mein Tun und auch in die Entwicklung von Gemeinde, als ein Nein aus konkreten Auseinandersetzungen von Gemeindediskussionen, wie sie vielleicht in Korinth stattgefunden hat oder an anderen Stellen.
Ja, für mich ist es auch so ein bisschen komisch gewesen, ehrlich gesagt, weil es gab eine Phase in meinem Leben, wo mich das wirklich beschäftigt hat, ganz krass, also irgendwie als Spätteenie, 17 oder sowas, und zwar die Stelle aus 1. Mose 1, wo der wo Gott entscheidet, den Menschen zu schaffen, sozusagen. Und das hat mich deshalb beschäftigt, weil ich damals, weil die Frage im Raum ist, warum schaffen wir überhaupt Menschen, ne? Dann lass uns schaffen Menschen, damit sie über die Erde herrschen. Und das fand ich spannend, weil ich dachte, okay, krass, das ist was Tolles. Aber als Beiprodukt dieses Ganzen ist diese Stelle, dass da steht, lass uns den Menschen nach unserem Bilde schaffen, männlich und weiblich. Und ich dann wirklich, also ich habe damit nicht wirklich gekämpft, weil ich da keine Vorbelastung hatte an dem Punkt, aber trotzdem dieses, das Bild, das Ebenbild Gottes ist männlich und weiblich.
Genau, sehe
ich auch so. Und alles danach, dann haben wir 1. Mose 3, wir haben den Sündenfall, wir haben die Katastrophe zieht ein und da muss man natürlich ein bisschen gucken, haben sich Sachen geändert oder was ist jetzt das Problem? Aber, und das finde ich halt immer einen wichtigen Punkt, wenn wir dann ins Neutestamentliche gucken und so gucken, wie wir leben sollten, sollten wir eben nicht leben wie 1. Mose 3, nach 1. Mose 3, sondern wir sollten leben wie nach 1. Mose 1 und 2, denn sozusagen.
So wie wir gedacht sind.
So wie es eigentlich sein sollte, ne? Und deswegen war für mich dann nämlich irgendwann mal der Weg, dass ich dachte, okay, jetzt höre ich aber, dass die Leute sagen, ja, aber die Frau soll nicht sein. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir die Scheißstellen mal angucken. Entschuldigt. Ja. Aber jetzt muss ich mir diese Stellen mal angucken. Mhm. Ja, und habe mir dann in meinem behelfsmäßigen Griechisch, was ich so ein bisschen lesen kann und so weiter, mal die Paulusstelle angeguckt, also die 1. Korinther 14 Stelle angeguckt, ne, die wir jetzt hatten. Und war dann etwas überrascht, weil mir immer erzählt wurde, da steht, also die Frau habe zu schweigen und sie dürfe nicht öffentlich reden. Und dann habe ich sie bis Wort angeguckt und dachte, nee, hey, das wird im ganzen Neuen Testament ausschließlich in 1:1 Gesprächen verwendet und gar nicht für Predigen oder Lehren oder so, das sind alles andere Wörter, auch völlig andere Wortstamm und so weiter. So. Und so, dass ich dachte, also was ich persönlich übersetze, ist immer, die Frau soll nicht quatschen.
Genau, also ich glaube auch, es geht dort mehr um, ich habe mal auch nachgeguckt, wie heißen dann, was gibt es dann für Übersetzungen, ich habe Hebräisch gemacht und eben nicht Griechisch in meinem Studium, deswegen habe ich dann mal nur die schlauen Bücher, Behelfsbücher genommen und habe es auch dann relativ schnell so verstanden, es geht um Geschwätz, um ungeordnetes Dazwischenreden in der Kontaktstelle, aber wir sind eben sehr geprägt durch Übersetzungen, nochmal einen Schritt zurück hier, was du gerade erwähnt hast in der Schöpfung, wir sind auch sehr geprägt durch einen Luther, der formuliert, da ist die Frau, die dann als Gehilfin geschaffen wird und Gehilfin hat für uns diesen untergeordneten, dienenden Charakter.
Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was Luther damit beabsichtigt hat, aber die Tatsache, dass das Wort ja bis in die 1912er Übersetzung geblieben ist, ohne dass es, wenn es eine Wortverschiebung gegeben hat oder Bedeutungsverschiebung gegeben hat, hat die Luther die nicht mitgemacht. Also die Luther-Bibel-Übersetzung nicht mitgemacht. Und damit ist dieser Anhang irgendwie geblieben.
So ein bisschen. Also wenn man nachguckt im Hebräischen, ist der Hilfsgedanke, eine Hilfe, eine eine positive Hilfe. Und das Wort Gehilfen ist vielleicht von Luther auch so gemeint geworden, aber es ist in unserem Sprachgebrauch einfach so. Der Assistent, der eben immer mal dann guckt, was der große Lehrer sagt, und dann kommt noch der Gehilfe, der was bringt. Der bringt dann noch ein bisschen die Gegenstände für das große Experiment dazu. Aber wahrscheinlich hat er auch das Wort Hilfe da ja mit drin gehabt. Es hat was mit unserem Hörverständnis zu tun.
Ja, ja, genau, genau.
Ursprünglich gedacht ist es eben als eine helfende Ergänzung.
Ich hatte mal irgendjemanden, der gesagt hat, dass es wie so eine militärische, also sozusagen die Streitmacht, die einem, wenn man im Kampf ist, zur Seite steht und zur Hilfe kommt. Und das ist natürlich ein völlig anderes Bild. Also als zu sagen, da ist jemand, auf den du Aufgaben abwälzen kannst, auf die du keinen Bock hast. Ne? Ja.
Also insofern ist das genaue Hingucken, wie gut, dass man ein Bibelprojekt mal Zeit hat, Stellen, die man vielleicht auch bisher so gehört hat in seinem eigenen Sprachgebrauch, in seinem Dinge, die man so ganz tief abgespeichert hat, vielleicht auch durch seine Gemeindegeschichte. Ich weiß ja nicht, hier, wir sind mit 15 Gemeinden zusammen, werden sicherlich unterschiedliche Prägungen zusammenkommen, sagen, okay, jetzt gucken wir mal rein, was ist genau da gemeint?
Ja.
Also
naja, die andere Stelle, die wir ja natürlich auch haben, ist in 1. Timotheus 2. Mhm. Und da steht ja tatsächlich, predigen. Die Frauen sollen nicht predigen, steht da. Jetzt ist bei der Stelle finde ich das ganz spannend. Ich ein bisschen versucht mal Kommentare zu wälzen und so weiter. Während Paulus im Korintherbrief steht ja in den euren Versammlungen und so weiter. Ne? Und dann auch dieser Hinweis, so wenn die Frauen sollen, wenn sie Fragen haben, zu Hause ihren Mann fragen. Ich finde, das klingt so ein bisschen so, wie als hätten die das als Ausrede angebracht. Also wenn die beim Quatschen erwischt wurden, zu sagen, naja, ich hatte nur eine Frage. Ne? Und Paulus sagt, nee, also Leute, das lasse ich nicht zu. Im Timotheusbrief, die Kommentatoren schreiben immer alle, dass es auf die Gemeindeversammlungen aus, aber das steht da gar nicht. Also das Wort kommt nicht vor. Und viele von den Sachen, die Paulus da Timotheus rät, finde ich, klingen auch eher allgemeingültig. Mhm. Ne? Also wenn er redet kurz davor, dass die Frauen sich nicht irgendwie aufgedonnert präsentieren sollen. Ich vermute, dass er das allgemein meinte und nicht sagen, also ihr könnt gerne tagsüber so rumlaufen, Hauptsache ihr erscheint nicht so im Gottesdienst. Ich glaube nicht, dass Paulus das meinte. Ne? Und da finde ich es auch spannend, dann zu sehen, dass Paulus auch sagt, das ist in einem Satz, ne? Sie sollen nicht predigen oder Männer unterdrücken. Mhm. Und das ist halt schon sehr dicht beieinander. Und jetzt wissen wir, dass Timotheus in Ephesus war und da gab es den Artemiskult und so weiter. Und da gab es vermutlich sozusagen Strömungen, die dann aus diesem Artemiskult in die Gemeinde geschwappt sind, wo Frauen dann der Meinung waren, sie könnten jetzt mal auf den Tisch hauen und sie hätten jetzt mal das Sagen und die Männer hätten jetzt mal zu schweigen und sie und so weiter. Und Paulus dagegen was sagt. Ne? Und da muss man ja sagen, das ist was völlig anderes, als zu sagen, Frauen haben grundsätzlich nichts zu sagen.
Ich glaube und auch, es ist ganz wichtig zu gucken, in welche Situationen hinein spricht Paulus. Das, was ich vorhin so gesagt habe, als ich die Bibel im Ganzen gelesen habe und so meine Suche nach dem Herzschlag Gottes, dem Herzschlag Jesu in der Frage. Und dann bin ich in den Paulusbriefen und das merken wir jetzt, wenn wir den 1. Korintherbrief lesen, das ist ja wirklich an vielen Stellen eine Antwort auf Geschehnisse, die dort konkret vor Ort waren.
Genau.
Und da muss ich gucken, was haben die denn da erlebt? Also ich stelle mir auch vor, gerade weil es so revolutionär war, dass Frauen plötzlich eine ganz andere Bedeutung und Stellung hatten als in ihrer Gesellschaft, konnte es natürlich auch dazu kommen, dass sie mit dieser neu gewonnenen Freiheit gar nicht umgehen konnten. Mhm. Und man will sagen müssen, so, das ordnen wir mal, damit auch die Gesellschaft nicht sagt, also wenn man Christen wäre, dann spinnen die alle. Und zu sagen, es sollte auch nicht abschreckend sein.
Ja, genau.
Und
genau.
So wie du sagst in der Timotheusstelle, das ist auch eine konkrete Antwort. Und ich finde es schwierig, wenn immer wieder begegnen einem ja dann so ein, zwei Stellen, die einem so vorgehalten werden, zu sagen, da geht es um konkrete Gemeindesituationen. Natürlich ist es Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert. Aber darauf eine ganze Doktrin aufzubauen, finde ich schwierig, weil so habe ich Jesus nie erlebt und, so und eben auch Paulus das Wirken auch Gottes in seiner Geschichte. Ja. Und auch letztendlich Paulus, der hat immer wieder an verschiedenen Stellen mit Frauen zusammengearbeitet. Das sind ja Dinge, die manchmal von uns so nebenbei nur gelesen werden. Ach, diese ganzen Grüße, die sind so interessant, spannend, mal spannend zu gucken, wer ist denn da alles? Wir reden immer von einem Paulus, der hatte eine Unzahl von Mitarbeitern vor Ort, die Arbeit gemacht haben. Und da sind ganz viele Frauennamen auch immer dabei, die Verantwortung übernommen haben. Und das ist für mich der durchgängige Teil. Und das andere ist zu sagen, okay, benehmt euch angemessen. Ja. Quatscht nicht dazwischen und überhebt euch nicht.
Genau, ich finde auch, jetzt muss man ja sagen, das ist ein grundsätzliches Redeverbot in den Gemeinden, kann Paulus gar nicht gemeint haben. Also das, weil wir haben im Neuen Testament oder auch unter in Gegenwart von Paulus tauchen Prophetinnen auf und so weiter, die natürlich prophetisch geredet haben und die haben das nicht irgendwie im stillen Kämmerlein oder zu ihrem Mann, damit der Mann dann nach vorne auf die Bühne geht und es laut sagt, sondern die haben prophezeit. Ja? Geschichte Israels, wir haben eine bei den Richtern, Deborah, die das Land geleitet hat für eine Zeit und auch in der ganzen, ich finde es so spannend, in der im Stammbaum Jesu, ne, dass da auch lauter Frauen auftauchen und du denkst, guckst dir die an und denkst, die allermeisten davon hätten überhaupt nicht in den Stammbaum gedurft. Ne? Also so eine Moabiterin, die durfte gar nicht und so. Und dann hat man noch eine Prostituierte dazwischen und so. So, und das waren aber alles Frauen, die dadurch, dass sie das Zepter in die Hand genommen haben, im Grunde genommen, den Heilsweg für Jesus bereitet haben. Ne? Also dann noch eine Maria sowieso nochmal oben drauf und so. Und jetzt zu sagen, nee, also Frauen haben nichts zu sagen, da muss man schon, finde ich, diese beiden Stellen, die ja maßgeblich zitiert werden, sehr, sehr stark, ich sage mal, strecken, um gegen den Rest dessen, was wir sonst in der Bibel sehen, gegen anzusprechen. Wir haben zum Beispiel, wenn du die Grußformeln nennst, wir haben im Römerbrief am Schluss die Junia, die erwähnt wird, und wo dann nur so lapidar steht, hat hohes Ansehen unter den Aposteln. Ja. Und wo sich seit der Kirchengeschichte die Leute streiten, ob das daran liegt, dass sie eine Apostelin war. Ja, ne? Was ganz viele theologische Fragen aufwerfen würde. Aber bis hin zu, das habe ich jetzt herausgefunden, dass es Übersetzungen gibt, die das als Junias übersetzen, um ihn zu einem Mann zu machen, um sich die Diskussion zu ersparen. Und, und da muss ich, also das muss ich sagen, das macht mich auch fast sauer, weil ich denke, ey, da verbiegen wir das Wort Gottes, um unsere Theologie zu unterstreichen. Ne? Und
ja, und du hast vorhin gesagt, Frauen, die das Zepter in die Hand nehmen, also sie haben ja nicht nur das Zepter in die Hand genommen, sondern sie sind einfach auch durch den Heiligen Geist.
Ja,
im Alten Testament erleben wir ja noch so, dass Gott immer wieder, so hat er es ja dann bei Männern und Frauen gemacht, dass er sagt, und hier salbe ich und hier gieße ich den Heiligen Geist konkret für eine Situation auf Menschen aus. Und jetzt leben wir in der Zeit seit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Und ich lese weder in der Joel-Stelle, die zitiert wird in der Apostelgeschichte, dass da gesagt wird, so die Männer auf die einen Seite und jetzt auf die kann jetzt der Heilige Geist ausgegossen werden. Sondern der Heilige Geist ist auf alle gekommen. Und die schwierige Stelle in 1. Korinther 14, da lese ich auch, strebt nach den Geistesgaben, strebt ihr alle dann auch da, sage ich noch bitte jetzt habe ich ja was zu den Frauen gesagt, und ihr Männer strebt nach den Gaben. Der Apostelgeschichte, der Korintherbrief zwischen 12 und 14 ist das Herzstück, wenn es um Geistesgaben geht. Und ich lese dort an keiner Stelle, dass dort eine Gabenliste für Männer und eine Gabenliste für Frauen ist.
Und es ist ja auch, also wenn wir von Geistesgaben reden, ne, das ist ganz schlicht, Gott gibt die.
Genau.
So, und die sind übernatürlich. Punkt. Also das so. Und jetzt ist es kirchengeschichtlich ganz schlicht so, dass wir sagen müssen, wir haben immer wieder Frauen, die offensichtlich Geistesgaben empfangen haben. Also scheint Gott das nicht ganz so sehr zu stören. ne? Und ich finde auch Paulus wieder, ne, im Galater 3, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Freien und Sklaven, aber eben auch zwischen Männern und Frauen. Wir sind in Christus gleich und eins.
Ja? Also, Und das finde ich ganz wichtig zu sagen. Der Heilige Geist begabt. Ich kann mich ausstrecken danach. Mhm. Aber ich brauche natürlich auch einen Raum, wo ich ermutigt werde, diese Gaben zu leben.
Ja.
In einem guten Miteinander, in einem, wie ursprünglich von der Schöpfung gedachten, partnerschaftlichen Miteinander, in einem ergänzenden, sagen, so. Und ich ermutige dich, in dir sehe ich, dass Gott etwas hineingelegt hat. Und Frauen sind oft sehr zurückhaltend. Sie brauchen, also ich kann nur für mich sprechen, man braucht auch eine Ermutigung, gerade im Rahmen von Gemeinden zu sagen, okay, ich gehe dem nach. Die wenigsten von uns machen einen Gabentest und sagen, jetzt bin ich ganz sicher. Sondern das bringt uns auf eine Spur zu sagen, okay, ich bin auf der Suche nach meinen geistlichen Gaben. Und wie entdecke ich sie?
Ja.
Im Ausprobieren, im Miteinander reden, im Bestätigen und sagen, und dann gucken wir, blüht dadurch das Reich Gottes auf?
Ja.
Und dann sage ich, und dann ist es egal. Dann alle eins in Christus und darum geht es ihm, dass dein Reich weiter wächst und nicht das und das.
Ja, ich finde es immer so, ne, wenn man von Rahmen redet, ich finde es so ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, oder ich fand es immer ein bisschen witzig, wenn du die Theologie fährst, dass Frauen nicht predigen dürfen oder so. Man muss irgendwo eine Grenze ziehen. Dann dürfen sie Hauskreise leiten? Oder darf eine Frau auf einer Frauenkonferenz anderen Frauen was sagen? Ist das dann schon Predigen? Das ist immer so ein bisschen, ein bisschen willkürlich irgendwie.
Die dürfen überall die Kinderarbeit machen. Weil die will ja kein anderer machen. Das dürfen sie, da guckst du hin in die Gemeinden und dann dürfen sie da nur die Mädchengruppen?
Ich bin immer, was Kinderarbeit angeht, bin ich immer ganz vorsichtig, weil ich habe da keine Gabe. So. Und ist einfach so. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen ertappt, weil ich auf der einen Seite denke, ja, ich mache es mir einfach, indem ich sage, ich habe keine Gabe, ich kann keinen Kindergottesdienst machen. Ohne das abschieben zu wollen, ne? Aber es ist.
Aber da sind eben viele Gemeinden schnell dabei zu sagen, ja, da kannst du Leitungsverantwortung, da ist ja dann auch so, dann leite ich eine Kindergruppe, ich leite dann vielleicht sogar ein Team von Mitarbeitern einer Kinderarbeit. Da wird nicht so genau hingeschaut, das will ich jetzt immer sogar so ein bei.
Weil ich das total witzig finde, weil, ne, also wir hatten das jetzt vorhin bei dir, dass du sozusagen auf Religionspädagogik gegangen bist und auch um die Samen zu sehen, ne, um die Fundamente zu legen. Und ich denke irgendwie, also eine wirklich gute Kinderarbeit ist eine wahnsinnige Zukunftsinvestition, ja. Und jetzt so zu tun, als würden wir das abschieben an die Frauen, ist ein bisschen witzig, weil ich denke, ey, nee, das ist die Autorität, ne? Also, ich muss jetzt gerade dann denken, G.K. Chesterton hat das in der Orthodoxy, da schreibt er genau das so nach dem Motto, meine Weltsicht war von Frauen geprägt und das war gut so. Als meine Welt von Frauen geprägt war, war sie heil und zauberhaft und so weiter. Und er geht sehr stark auf Fantasiesachen ein und so weiter. Okay. Aber ist ein tolles Buch, empfehle ich zu lesen, hat aber nichts mit Männern und Frauen im Dienst zu tun.
Also ich glaube, in jedem Fall, wenn du sagst, seine Welt war gut, wenn sie von Frauen bestimmt war, man kann in dieser Diskussion immer an beiden Seiten vom Pferd fallen. Also das eine ist zu sagen, wir fokussieren uns auf diese Stellen, die sagen, das Weib schweige und wir wollen das nicht und begründen es und klammern sie aus. Und auf der anderen Seite Frauen, die sagen, das ist alles nur zeitgeschichtlich, das streiche ich alles raus und ich nehme das gar nicht mehr ernst. Ich glaube, dann falle ich, wie gesagt, auf beiden Seiten vom Pferd. Ich lasse mich auch immer wieder anpieksen. Es gibt immer mal wieder Sägen, obwohl ich hier seit über 20 Jahren an verschiedenen Stellen in der Leiterschaft und als Predigerin bin. Immer wieder gibt es Momente, wo ich mich hinterfragen muss, ist es richtig?
Hm.
Und darum geht es ja immer, dass wir sagen, ich kämpfe nicht, weil ich eine Frau bin, sondern ich merke, Herr, du möchtest mich da und da haben.
Ja.
Darum geht es doch.
Ich finde es auch so spannend, weil wenn wir wieder auf den Gedanken zurückkommen, dass Gott sein Ebenbild männlich und weiblich schafft, dass wenn ich die Frauen ausschließe, schließe ich wahnsinnig viele Facetten Gottes mit aus. Ne? Aber gleichzeitig, und da kommen wir dann wieder zu diesem Spagat, du hast die Joel-Stelle zitiert, Joel 3,1, ne, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Das ist differenziert. Da steht nicht, der Geist ist ausgegossen und ihr habt alle den Geist, sondern da ist es dann nach Alter und auch ein bisschen nach Geschlecht sind die Sachen differenziert. Und das finde ich halt auch spannend zu sagen, ja, wir machen keinen Unterschied darin, ob die Leute den Geist Gottes haben. Der ist ausgegossen auf alle. Aber sie sind trotzdem unterschiedliche Facetten. Und auch meine Erfahrung mit allen Frauen, die ich in der Leitung, völlig egal, ob in der Welt oder in der Gemeinde oder irgendwo begegnet bin, ist, die Guten waren sehr gut sie selbst. Und haben sie, also in der Gemeinde ist es ganz schön zu sehen sozusagen, wenn du Frauen hast, die den Teil Gottes in ihnen gut widerspiegeln. Und da denke ich dann auch als Mann, klar, es ist manchmal anstrengend, ja, oh mein Gott, die reden schon wieder über Emotionen und wir könnten doch schon längst bei der Lösung angekommen sein, ja, so ein typischer Kopfmensch. Aber ich habe das schätzen gelernt und festgestellt, okay, die haben einen anderen Blick und der Blick ist mir völlig fremd manchmal, aber nichtsdestotrotz extrem, vor allen Dingen deswegen extrem wichtig, weil ich den nicht selber habe, aber auch da ist eine ganz großartige Schönheit drin, in dem, was wie Gott da wiedergespiegelt wird.
Dann spricht es bitte aus. Ja. Denn ja. Auch da bin ich in den Weg gegangen. Ich habe oft gedacht, ich muss so leiten, wie Männer leiten. Mhm. Ich muss so predigen, wie mein Pastor predigt, der eine starke Lehrbefähigung hat. Und immer im Vergleich, weil ich muss ja zeigen, wenn ich in so eine Position reingehe, da muss ich aber auch zeigen, ich muss dann mindestens so sein wie die Männer.
Ja, ja.
Und es hat mich wirklich einen ganzen Weg gekostet, zu sagen, nee, ich bringe ja gerade das ein, was mich einzigartig macht.
Genau.
Und da sind wir vielleicht auch weg von Männern und Frauen. Jeder soll das einbringen. Aber da sind wir Frauen eben oft verunsichert im Leitungsbereich, weil wir denken, jetzt müssen wir so und so sein. Und gerade im Predigen erlebe ich, dass meine Predigten einen ganz anderen Art hat und eine Stärke hat, die eben nicht so lehrmäßig ist, aber die ganz viele Leute anders abholt.
Mhm.
Und Das brauchen wir miteinander. Aber wir brauchen eben eure Ermutigung zu sagen, wenn du sagst, von dieser Schönheit hören wir nämlich nicht so viel.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, ne? Also ich bin halt an einem Punkt, wo ich sage, ich bin nicht besser und nicht schlechter, ich bin anders.
Mhm.
So. Und dieses Ermutigende, da muss ich mich aber in so eine, also es fühlt sich so ein bisschen so an, wie in eine übergeordnete Rolle, um dann die Hand runterstrecken zu können und zu sagen können, ne, und dann denke ich, nee, so, das will ich nicht und das kann ich nicht und das fühlt sich auch falsch an. Ne? Mein Bild ist dann eher dieses Räuberleiter und jemandem anders hochhelfen, ne? So, aber ja, das ist den Schuh muss ich mir leider anziehen, dass ich das häufiger mal verbalisieren sollte.
Ja, das ist eben, wir sind ja gemeinsam im Leitungskreis der Kreuzkirche. Natürlich gibt es 5 Männer und 2 Frauen.
Aber immerhin.
Es gibt immerhin die 2 Frauen.
Ja.
Und ich schätze eure Strukturiertheit, da wären dann plötzlich mal Sanduhren auf den Tisch gestellt,
ja,
dass wir die Zeit einhalten.
Aber
das ist eben so ein männlicher Aspekt, den wir haben. Wir halten die Zeit ein, wir fokussieren uns wirklich auf das Thema, wo ich dann vielleicht sage, oh, lass uns noch mal eine Schleife machen, nehmen wir wirklich gerade alle mit. Wie geht's euch damit? Das ist manchmal anstrengend für andere. Das ist unsere Stärke, die ihr annehmen könnt. Ich profitiere aber auch von eurer Art zu sagen, so, und jetzt lass uns aber mal gucken, wir wollen auf ein Ziel zugehen, sonst entwickeln wir nie eine Vision und was hindert das? Jetzt müssen wir auch mal einen Schritt vorwärts gehen. Und das ist eben immer das Miteinander. Ich glaube, nochmal zu diesen Stellen, ich glaube, es geht immer darum, Macht in jeder Form Machtmissbrauch zu verhindern, dass Männer Frauen unterdrücken, dass aber auch Frauen meinen, sie müssen sich jetzt über die Männer stellen, sondern im Miteinander, im gottgewollten Miteinander. Ja. Aber leider liegen wir ja an dieser gefallenen Schöpfung, wo es um diese Herrschaftsgeschichten geht. Aber im ergänzenden Miteinander können wir die ganze Schönheit Gottes widerspiegeln und sein Wesen.
Und ich finde den Aspekt mit dem Machtmissbrauch ganz wichtig, weil gar nicht wegen des Machtmissbrauchs, sondern um die Frage zu sagen, wer hat eigentlich das Sagen? Ja, und da ist mein Punkt ist, ich kann zu den Stellen, wenn wir sozusagen darüber diskutieren, was sie sagen, kann ich sagen, was ich will, aber Gott ist derjenige, der entscheidet, wie die zu interpretieren sind. Und wenn Gott hingeht und Frauen mit dem Geist Gottes erfüllt und begabt und so weiter, ne, dann wer bin ich dann, dass ich dann sagen sollte, aber also Entschuldigung, wenn du das so machen möchtest, dann hätte der Paulus das anders schreiben müssen. Ja? Sondern zu sagen, nee, dann ist Gott derjenige, der das macht. Und das finde ich halt grundsätzlich diese Autoritätsgerangel. Ne? Wir haben das ganz häufig und da ist es ein bisschen historisch, fällt es den Männern da sehr leicht, den Daumen drauf zu drücken und zu sagen, so ihr habt nicht so viel zu sagen oder und das kann man ja noch anders interpretieren. Es geht ja bis hin zu, dass Paulus Timotheus schreibt, dass ein Leiter Mann einer Frau sein soll. Also es ist ja logisch, dass er ein Mann sein muss. Sonst könnte er nicht Mann einer Frau sein. Ne? Und zu sagen, ob Paulus jetzt an der Stelle alle Varianten durchexen wollte und sein Pergament verschwenden, ist die andere Frage. Aber
wir haben jetzt immer das auf so einer Leiterebene, aber es geht ja letztendlich bei Mann und Frau auch darum. Was heißt denn das auch für meine Beziehung? Da bin ich ganz, meine Tochter, meine älteste Tochter, ganz krass, die das so leben, dass sie immer sagt, im Zweifelsfall mache ich das, was mein Mann sagt. Das ist ihre Form, ihren Glauben zu leben. Die leben natürlich auch partnerschaftlich, aber sie sagt, sie versteht die Bibelstelle so, dass wenn es dann zur Entscheidung kommt, würde sie dann sagen, dann entscheidet Nikolas und das tut mir gut, dass ich ihm die Verantwortung abgeben kann. Ich lebe in einer anderen Partnerschaft, habe einen Mann, der ist ja sowieso der tollste von allem, mein Micha.
Natürlich.
Und ja, natürlich. Und wir leben sehr partnerschaftlich miteinander. Er war eher einer, der mich ermutigt hat und freigesetzt hat, meine Dinge zu machen. Und dass es bei uns nie um solche Fragen ging, oh, habe ich jetzt recht oder wir haben es immer partnerschaftlich entschieden. Aber ich finde es eben gerade in einer Partnerschaft schwierig, wenn dort eben so Worte aus der Schrift so als Reglementierung. Wenn man dann so wie meine Tochter zu so einer Entscheidung kommt, beide miteinander sagen, so wollen wir unseren Glauben und unsere Familie leben, okay. Aber wo man sich da an der Stelle nicht einig ist und dann das so wie so eine Keule benutzt wird, schwierig.
Aber schon sind wir wieder beim Machtmissbrauch. Ne? Ja. Also und ich weiß, meine Frau und ich, wir haben uns mal, das ist ein paar Jahre her, wir sind auch schon ein paar Tage verheiratet, nicht ganz so lange wie ihr, aber gesagt, dass wir sagen, also für den Fall, dass wir uns an irgendeinem Punkt gar nicht einig werden können oder zwei Meinungen vertreten, die keinen Zusammenschluss, dann soll ich die Möglichkeit haben, sozusagen die letzte Entscheidung zu treffen. Der Fall ist nie eingetreten. Mhm. Das ist eine tolle Festlegung gewesen, die wir da getroffen haben, aber der Fall ist nie eingetreten. Und deshalb denke ich auch, also ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich in so einer Situation, ob ich da dann meine Haltung durchdrücken würde, oder ob ich nicht dann sowieso aus Liebe zu meiner Frau ihre Meinung vertreten würde. Aber das ist total hypothetisch.
Das Normale ist zu sagen, also bei uns ist so, wir sagen, okay, dann beten wir.
Ja.
Und wir sagen, Herr, du siehst das jetzt?
Genau.
Und dann sprichst du durch deinen Heiligen Geist. So agieren wir ja auch im Leitungskreis, dass wir dort nicht Mehrheitsentscheidungen suchen, sondern wir sagen, Gottes Reden zeigt sich in einer Einheit.
Ja, genau.
So leben wir das dort und so leben wir das auch. Da muss ich das nicht so sagen, sondern im Gespräch mit dem Herrn. Und der Heilige Geist ist ja heute noch der, der hineinspricht, der Antworten gibt. Und wo der Heilige Geist ist, ist da nämlich auch Frieden. Und da muss ich hinterher gar nicht mehr dagegen rebellieren. Genau. Sagen, okay, dann warten wir, bis wir beide Frieden und Einheit durch den Heiligen Geist über einer Situation haben.
Ja. Wobei, wir jetzt nicht, also Ich glaube, ich würde gerne irgendwann wieder wegkommen von der Ehe.
Ja, ja, natürlich.
Eheberatung.
Genau, aber, nein, würde ich auch gar nicht weiter.
Aber es ist halt trotzdem, ist ja trotzdem genau das gleiche Prinzip. Was,
richtig.
Das, wir haben ein, und auch wenn Paulus von gegenseitiger Unterordnung redet, ist das nett, aber es ist auch die gleichzeitige gemeinsame Unterordnung unter Christus.
Genau.
Ne?
Und, er ist das Haupt.
Und wieder sozusagen, wir sind wieder auf die, über die Frage, mache ich einen Unterschied zwischen Mann und Frau, um Macht missbrauchen zu können? Und wenn mir, so wie ich zumindest einige Kommentare gelesen habe, was den Timotheusbrief angeht und dieses, dass die Frauen nicht predigen, hat dann ein Machtmissbrauch in die andere Richtung stattgefunden, dass, ja, dass die Frauen da versucht haben, Männer zu dominieren und den Männern zu sagen. Und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, nee, Christus ist das Haupt. Und wir ordnen uns unter.
Und es steht explizit, ordnet euch einander, ja, unter. Dann kommen erst noch so ein paar Ausführungen, aber das ist erstmal so, was vorne reinsteht. Ah, das Normale ist nicht, ihr, als erstes, ihr Frauen ordnet euch unter, sondern ordnet euch einander unter.
Genau, genau.
Und das ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Ja. Ne? Jetzt ist, was ich spannend fände, nochmal weiter, mhm, darüber nachzudenken, ist, du hast es mehrmals schon angedeutet oder gesagt, dass du, dass dein Mann dich eher in eine freisetzende Atmosphäre gebracht hast, hast du von dem Pastor geredet, der dich damals als junge Dame auch ermutigt hat und versucht hat, freizusetzen oder freigesetzt hat, tatsächlich, und da hinter dir gestanden hat. Das ist für mich ein, das ist was, was ich gerne noch, also ich, zum einen möchte ich darüber weiter reden, aber das, ich möchte das auch ausgebaut sehen, weil meine Erfahrung über viele Jahre, wo ich Frauen in Leitung gesehen habe und auch habe Frauen in Leitung wachsen sehen und so weiter, ich habe das immer als unfassbare Bereicherung empfunden. Und deswegen ist es für mich auch wirklich so eine Frage, was können wir tun, was können wir Männer tun? Erstmal ganz speziell, aber grundsätzlich auch, was können wir als Gemeinden tun, was können wir als Leib Christi tun, um da, also nicht nur dem Machtmissbrauch entgegenzuwirken, sondern auch wirklich Freiräume zu schaffen und Wachstumsmöglichkeiten zu bringen. Das ist,
ich glaube, man muss als allererstes, muss man für sich als Gemeinde, wir sind ja, wie gesagt, jetzt als unterschiedliche Gemeinde, sagen, wie wollen wir überhaupt auf Frauen schauen?
Ja.
Und wenn ich als Gemeinde und dann auch als Leitung, und das ist für mich ganz entscheidend, das muss von einer Leitungsebene herkommen. Mhm. Wenn eine Gemeindeleitung sagt, wir wollen auch Frauen befähigen und freisetzen, dann werden sie erst in der Lage sein, die Augen zu öffnen und zu gucken, wo sind diese,
genau,
Frauen,
ja,
die wir, ja, ermutigen.
Ja.
Also weg von diesem, da sind von unten, welche sagt, oh, wir Frauen müssten mal und jetzt müssen wir mal welche praktisch da nach oben bringen. Nein, ich bin ganz felsenfest davon gesagt, Dinge müssen von oben, von der Leitung her gewollt sein. Und dann kann Freisetzung passieren, indem man sagt, okay, wir schauen, wir halten die Augen offen. Wir können sagen, wir wollen auch bewusst hinschauen, gibt es junge Frauen, mittlere Frauen, die irgendwo schon in kleinen Bereichen vielleicht sogar schon was machen, dort treu sind. Und man sagt, oh, da sehen wir was. Wir haben ja bei uns in Langwitz das sogenannte Timotheus-Team-Prinzip, was ich ja ganz schön finde. Das ist die Möglichkeit, sagen, wir geben Leuten, von denen wir sehen, dass sie vielleicht ein Leitungspotenzial haben, die Möglichkeit, bei uns 2 Jahre sozusagen zu schnuppern, dabei zu sein im Leitungskreis. Um dann zu sagen, nach der Zeit, jetzt schauen wir, sehen wir das, hat sich das bestätigt im Gebet, im Gespräch. So. Aber es muss diesen Raum geben,
ja,
wo,
ja,
Frauen dann auch hineinwachsen können. Und grundsätzlich glaube ich, dass, um in Leiterschaft hineinzukommen, brauchen wir in allen Gemeinden eigentlich noch bessere Tools, um Leiterschaft zu fördern,
ja,
und nicht nur die, die es vielleicht von ihren normalen Fähigkeiten her mitbringen, manchmal eben die lauten Dominanten, die dann schnell gesehen werden. Es gibt auch die leisen, sanften Leiter, die wunderbar begabt sind, die wir aber nicht so schnell sehen. Und da Tools zu entwickeln, wie können die in die Leiterschaft rein? Aber Frauen brauchen Männer, die sagen, wir sehen euch und wir wollen euch die Möglichkeit geben, euch zu entwickeln.
Aber ich finde es erstmal grundsätzlich zu sagen, der erste Schritt ist, dein Bewusstsein zu schaffen, der Geist Gottes, erstmal grundsätzlich mal ein bisschen von Männern und Frauen weg, aber der Geist Gottes kann auf jedem ruhen.
Ja.
Ja? Und dann speziell sozusagen zu sagen, okay, wo sehe ich den Geist Gottes? Und dann nochmal auch insbesondere in den Bereichen, wo ich tendenziell eher blind bin. Mhm. Und natürlich sehe ich männliche Entwicklung anders, als ich weibliche Entwicklung sehe, weil ich ein Mann bin und halt keine Frau. Und dann zu sagen, okay, wir erstmal Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, wir gucken danach, wo wirkt Gott. Und dann kommen wir wieder zu dem Prinzip zurück, wir erkennen die Früchte, wir gucken nach den Früchten.
Ich kann aber auch erst sehen, nach den Früchten schauen, wenn ich die Möglichkeit gebe, und meine Erfahrung jetzt nach, wir haben über mein Alter gar nicht gesprochen, ich werde in diesem Jahr schon 60, also ich gucke jetzt auf schon wirklich viele, viele, viele Jahre zurück. Und meine Erfahrung ist eben, dass Frauen sehr zurückhaltend sind, wenn es plötzlich um den Bereich Predigt und wirklich Gemeindeleitung.
Ja.
Die sagen, okay, ich vielleicht ein Hauskreis oder sowas Kleines, aber die nächste Ebene wirklich in den richtigen Leitungsbereich erlebe ich auch jetzt heute noch sehr viele Frauen als sehr, sehr zurückhaltend.
Ja. Ja, genau, genau. Und der nächste Schritt ist, und das finde ich auch wichtig, sozusagen nachdem ich sehe Leute, ist das bewusst zu pushen und dann Freiräume zu schaffen und zu sagen, hier hast du einen Bereich, tob dich aus. Und ich habe die Verantwortung dafür, wenn irgendwas schiefläuft, ist das okay, dann stehe ich dafür da, bin dabei und helfe dir aufzuräumen oder was auch immer, ne? Aber ich gebe dir die Freiräume, dich auszutoben und zu gucken und auszuprobieren, wer du bist und wie du, was du kannst und wo du begabt bist. Ne? Und dann,
aber da sind wir, denke ich, alle noch nicht so gut darin, solche, wo können diese Räume entstehen, weil wir auf der anderen Seite auch immer eine Verantwortung für eine Gemeinde haben, sagen,
ja, aber ganz ehrlich, eine Gemeinde hat genug, läuft noch ausreichend viel neben dem Hauptgottesdienst.
Ja.
Also, dass ich den Hauptgottesdienst nicht in Gefahr bringen möchte, kann ich nachvollziehen. So, ja, das ist nicht unbedingt der Experimentierkasten. Auch wenn ich mir da bei manchen Gemeinden und manchen Situationen mehr Mut wünschen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber wir haben, wenn wir vor allen Dingen das forcieren wollen, auch dass das von jungen Jahren aus kommt, wir haben die Teenies, wir haben die Jugendarbeit, wir haben, also da ist ja die, wir haben ja Leute teilweise viele Jahre in irgendeinem Setting und bei einem Jugendabend oder der Teenie-Stunde oder sowas, wenn die verguckt wird,
ist nicht so schlimm.
Dann ist es eine nette Anekdote. Ja. Aber es ist, also das ist nicht.
Da ist für mich zum Beispiel eine ganz große Anfrage. Ich schaue auch in unseren Jugendkreis. Du hast dort auch junge Frauen in der Teamleitung mit. Warum gelingt es uns, ich spreche mal für uns und vielleicht findet sich der ein oder andere mit seiner Gemeindesituation, warum gelingt es nicht, diese jungen Leute dann irgendwann in den Erwachsenen, in den anderen, in den großen Leitungskreis oder so hineinzunehmen, was sie dort schon viele Jahre entwickelt haben. Da gibt es oft so einen Bruch, die sind dann, machen das und dann geht da auch so ein Potenzial verloren.
Ja.
Ist da vielleicht auch die Lebensphase, wo die dann vielleicht selber in Family gehen und so.
Genau, das ist das eine.
Aber trotzdem, auch nach einer, ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich da nichts gemacht habe, weil ich Family erstmal hatte, schwerpunktmäßig. Aber die verschwinden dann auch.
Ja.
Und so gucke ich mich um und in den Leitungskreisen sitzen, ich sag mal, 55 plus.
Ja.
Oder vielleicht sogar 60 plus, ich weiß es nicht. Und dann sagen wir plötzlich, wir brauchen eigentlich junge Leiter, junge Männer, junge Frauen.
Ja.
Die müssen wir vorher ermutigen, die müssen wir vorher sehen. Und das, sage ich, ist auch die Aufgabe von uns Leitern, andere Leiter zu sehen, zu coachen, zu ermutigen und immer wieder zu ermutigen.
Aber mein Empfinden ist ein Problem. Ist sozusagen, du hast gesagt, dass es notwendig ist, dass die Männer was sagen, dass die Männer das unterstützen. Und so dramatisch das ist, dass das so ist, aber es hilft tatsächlich.
Mhm.
So. Und meine Erfahrung ist auch, dass Altersunterschied auch eine Rolle spielt.
Ja.
Wenn es ein Gleichaltriger macht, ist das was anderes. Wenn es eine Gleichaltrige zu einer anderen Frau, dann ist das nett, aber es ist erfahrungsgemäß eher wenig wert. Und jetzt habe ich kurz überlegt über die Geschichte unserer Jugend und da hast du das ganz viel, dass die Leiter sind halt kaum der Jugend entwachsen, in der Regel. Das ist jetzt bei uns in der Gemeinde jetzt gerade massiv anders, aber eigentlich ist das häufig der Fall. Und dann hast du die Situation, dass da kann eine Ermutigung stattfinden, da kann ein bisschen Probieren stattfinden, aber in der Regel ist die Information, was bis in der Jugend passiert, was in Leitungserfahrung passiert, die schafft es gar nicht in die große Gemeinde.
Naja, da ist, ich meine, da kommen wir jetzt in ganz andere Fragen von, wie baut sich Gemeinde auf und wie bauen sie ein System auf, grundsätzlich andere Leiter zu entwickeln und hervorzubringen, dann müssen eben auch der Blick, ich sage ja, der Blick weg von meiner Gruppe möchte und dann frage, möchte ich das? Und dann will ich begabte Leute und ich setze mal ausdrücklich sagen, und dann suchen wir nach vom Heiligen Geist für den Dienst begabten Leuten. Und es ist ein Mann, es ist eine Frau, sondern ich gucke danach, wer ist vom Heiligen Geist begabt, wo entwickelt sich was, wo sehe ich im Umfeld dieser Person, wenn die in ihre anfängt, ihre Gaben zu leben, dann entwickelt sich Reich Gottes.
Genau.
Und dann sage ich, ja.
Und ich komme dann gedanklich auf das, auf dieses Beispiel mit den Talenten, wo Jesus sagt, du bist im Kleinen treu gewesen, ich setze dich über Großes. Und ich denke eigentlich, es ist ein relativ gut umzusetzendes Prinzip. Ich kann relativ einfach in Gemeinden Aufgaben schaffen, die nicht, sagen wir mal, die sind nicht in der Gefahr, den Gemeindealltag zu zerstören. So. Und trotzdem sind sie in einem Setting, in dem ich gucken kann, wie treu ist jemand, wie gut lebt der die Aufgabe aus. Und dann muss ich natürlich immer davon wegkommen zu denken, macht er das genauso wie ich? Sondern zu sagen, nee, wir haben eine Aufgabe und wenn er die gut erfüllt, kann er die in dem Rahmen gut erfüllen, wie er möchte. Also wie die Leute das Geld vervielfältigt haben in dem Gleichnis, wird überhaupt nicht diskutiert, sondern die Sache ist, du bist mit deiner Aufgabe treu gewesen und deshalb darfst du mehr haben. Ne? Und auch das, also ich meine, wir reden grundsätzlich erstmal ja über Frauenförderung, sage ich mal, ne? Aber das ist grundsätzlich, denke ich, sagen, wir brauchen das und wir brauchen diese Freiräume. Und wir brauchen diese Freiräume, denke, mehr für Frauen als für Männer. Denn, also zumindest meine Erfahrung jetzt auch mit der Jugend zum Beispiel, ist, die Frauen sind sehr viel zögerlicher. So. Also du hast vor allem bei den Jugendlichen und jungen erwachsenen Männern, da hast du so ein hier bin ich geile Sau. Ich betreibe ein bisschen, aber du hast halt sehr stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Während du bei den Frauen ja tendenziell darf ich auch, wirklich?
Ja, und natürlich, das muss man auch dazu sagen, dieses viele im ersten Feuer für Jesus und man will bloß nichts falsch machen da steht doch die Frau, schweige und so, dass da muss man eben ins Gespräch kommen. Das ist so. Und ich hoffe jetzt auch, dass, wenn jetzt die vielen Kleingruppen das miteinander diskutieren, dass es nicht in Gemeinden plötzlich Unstimmigkeiten gibt, dass nämlich jetzt eine Kleingruppe für sich entscheidet, also wir wollen Frauen mehr versorgen, aber die Gemeinde eine grundsätzlich andere Haltung hat.
Ja.
Dann, das ist eben das Einzige, das weiß ich eben gar nicht, wie es eben unserer Bandbreite dieser 15 Gemeinden, die teilnehmen am Bibelprojekt, ist. Und da wollen wir jetzt auch nichts revolutionieren, aber vielleicht können wir Gespräche auch in Gang setzen. Und dann würde ich die jetzt das bearbeiten und hören und sagen, bei uns in der Gemeinde sind Dinge noch ganz anders, möchte ich nicht, dass daraus Unmut entsteht, sondern dann stellt diese Anfragen in einer liebevollen Art und Weise und dann betet, dass der Heilige Geist Dinge bewegt. Weil ich glaube, dann sind wir sonst wieder bei Herrschaft und Machtmissbrauch.
Genau.
Weil auch unser Bibelprojekt an keiner Stelle dazu führen sollte, dass wir plötzlich korinthische Verhältnisse haben und uns Streit haben. Das wollen wir gar nicht, sondern manche Dinge können aufgebrochen werden und wo sagt, Gott sagt, da habe ich eigentlich noch mehr für euch. Hm. Ich möchte euch bereichern. Wir sind hier auch nicht als die Besserwisser, weil nee. Ihr merkt ja, wir sind jetzt, wie wir so theologisch ticken. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, also das ist mir ein bisschen zu liberal, zu locker. Ist okay, aber seid doch bereit, ins Gespräch zu gehen, miteinander zu beten, zu diskutieren und offen zu sein, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Gott im großen Reichtum, wir haben das Wort ja schon immer wieder gesagt, genau, bereithält. Und dann ohne Kampf, aber geht doch in Gespräche. Wenn sowas rauskommt durch so ein Bibelprojekt, dass da Dinge in Gang kommen, fände ich fantastisch.
Und, aber ich finde auch es wichtig, diesen Mut zu haben, das Wirken Gottes an Stellen zu suchen, die mir nicht natürlich fallen, also zufallen. Ne? Also zu sagen, Gott ist größer als wir. Gott hat, ja, Gott weiß schon, was er macht. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir oft nicht so richtig wissen, was Gott gerade macht. Ja. Oder warum er Sachen macht oder wie er das jetzt genau gemeint hat oder irgendwas. Ne? Das ist Gott, Gottes Gedanken sind halt höher als unsere. Und das ist für mich auch so wichtig, das ist auch mein täglicher Kampf sozusagen, zu sagen, wo macht Gott Dinge? Wo wirkt Gott? Wo passiert gerade was? Und insbesondere sind es Sachen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Es sind Sachen, die ich in meinem natürlichen Alltag eigentlich nicht sehen würde. Ne? Und zu sagen, okay, nur weil es außerhalb meines Bereichs stattfindet, nur es außerhalb meiner Kontrolle stattfindet, meines Komfortbereichs oder was auch immer, heißt es noch lange nicht, dass es nicht Wirken Gottes ist.
Genau, und das heißt ja immer grundsätzlich, wenn ich jetzt so kontinuierlich Bibel lese, kommt es ja auf meine innere Haltung an. Suche ich jetzt die Bestätigung nur des zum Teil ja sehr vertrauten Textes, sagen, ah, das kenne ich schon und so, und jetzt bin ich in meinen Gleisen. Oder gehe ich mit einer Haltung rein und sage, hä, ich will das Neue entdecken. Mhm. Und immer, für mich ist immer die Frage, wenn ich Wort Gottes an mich ranlasse, bin ich bereit, auch das Verändernde anzunehmen, was Gott durch sein Wort in mir anstoßen möchte. Ja. Und das ist mein Herz und meine Haltung, mit der ich rangehen muss. Und dann bin ich auch vielleicht bei, wir sind eben oft so, das weiß ich schon alles und ich habe ja meine Schubladen und meine Kästchen. Darf dieses Kästchen ein bisschen erweitert werden?
Ja, und ich meine, und das finde ich ja wichtig, wenn wir hier sagen, wir vertreten hier eine bestimmte theologische Sicht auf diese Bibelstellen und so weiter, aber auch das ist ja nur Stückwerk. Ne? Sondern wir sind auch nur Menschen, das ist so, wie wir es sehen, wie wir Gott erlebt haben, aber Gott ist trotzdem noch größer. Und, genau. Und das, ja. Aber jetzt mal konkret, was können, mach mal, ich bin ein Mann, ich brauche Checklisten. Gib mir doch mal eine Checkliste, was kann ich als Mann tun, um den Frauen in meiner Gemeinde, und zwar jetzt mal ein bisschen differenziert zwischen, ich bin ja auch Leiter einer Gemeinde, aber ich bin ja auch normaler Gemeindeglied sozusagen. Ja, so,
wenn ich so diese perfekte Checkliste hätte, dann hätte ich jetzt schon tolle Bücher geschrieben und würde an denen Geld verdienen. Nein, also ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube, das Erste ist, den eigenen Geist und den eigenen Blick öffnen erstmal für diese Bereitschaft. Und wir sind ja alle nicht so gut in einer Lobkultur, die wir grundsätzlich mehr brauchen. Und wenn ich weiß, das sind zarte Pflänzchen, die sich nicht richtig trauen, dann heißt Ermutigung, ich gebe ein positives Feedback. Ich halte vielleicht auch mal die Klappe über die Dinge, wo ich sage, es gibt eine Zeit, da kann man vielleicht auch dann darüber reden, was ich besser machen kann. Wenn einer seine erste Predigt hält, wir haben das leider in den letzten Jahren, waren das immer auch eher Männer, die aber auch erste Schritte können, dann geht es doch so nach einer ersten Predigt darum zu sagen, boah, das war toll, wir haben gespürt, Gott hat etwas mit dir benutzen. So, da ist doch nicht die erste Predigt, dass ich sage, ja, aber ich hätte jetzt mal, den Teil hätte ich gekürzt und ich hätte das jetzt so und so gemacht. Und da sind, weil ihr so analytisch seid, da seid ihr nämlich schnell bei. Haltet euch da mal zurück und lasst mal geschehen und begießt so ein wachsendes Pflänzchen mit viel Lob und Anerkennung.
Ja, ich glaube Wohlwollen. Auch, ich glaube auch, das ist ja ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die dann predigen oder öffentlich was sagen, ihre eigenen Kritiker, also die größten Kritiker ihrer selbst sind und eigentlich sozusagen alle Ungenauigkeiten und alle blödsinnigen Sachen genau wissen und eigentlich in Wirklichkeit.
Genau. Die suchen sich ja dann meistens selber Leute, so mache ich das ja auch, wenn ich predige, dass ich vorher mal den einen oder anderen, von dem ich das dann gerne möchte, zu sagen, von dem ich gut was annehmen, wenn ja. ich es möchte, sagen, oh, wenn du Lust hast, gib mir hinterher mal ein Feedback. Mhm. So, das ist dann das eine. Aber eben in dieser Anfangssituation nicht gleich verbessern, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass eben dann andere Leiter auch was Gutes sagen. Wenn es natürlich sich erweist als, nee, das haben wir falsch eingeschätzt, dann muss man damit dann auch ehrlich umgehen.
Ja, ja.
Das ist auch, aber es geht ja jetzt erstmal darum, wo wir sagen, aha, da ist was und wir sehen was, was sich auch noch weiterentwickeln kann.
Aber ich kann die Gaben einer Person ja auch gar nicht erkennen, ohne dass ich sie machen lasse.
Genau.
Ne? Also, ja.
Ja. Ja, also es gibt ja mal toll, wir machen den Gabentest und da kommen auch bei der einen oder anderen Frau sowas wie Leitung raus und da gucken, okay, wie können wir dir einen ersten Rahmen ermöglichen? Mach doch mal. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen kleinen Leiterkurs gehabt für neue Kleingruppen. Da waren ein paar, die haben sich schulen lassen wieder für neue Kleingruppen. Erstes Projekt. Übernimm mal Verantwortung.
Genau.
Für welche. Traue dich. Oder eben im 1:1, wenn Frauen sagen, okay, ich würde gerne meine geistlichen Gaben kennenlernen, dann Situationen schaffen oder Gespräche schaffen, auch im 1:1, wenn man da keinen Kurs oder irgendwas hat, zu sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken, ob es ein Gabentest ist oder wir gucken mal auf dein Persönlichkeitsprofil und was, da kommt man miteinander auf die Spur. Also Frauen wartet jetzt nicht nur darauf, dass Männer sagen, sondern natürlich seid auch aktiv, wenn ihr sagt, ich will offen sein dafür.
Aber das heißt ja auch eine Form von Mentorenschaft.
Ja.
Also das in Wirklichkeit, also ich kann mir vorstellen, dass es, also dass man sagt, hier, wenn ihr, also junge Frauen oder Frauen, die ihr sagt, ihr habt Interesse daran, da weitere Schritte zu gehen, euch Leute, also ich denke, da ist es, kann es hilfreich sein, sich Frauen zu suchen, die eine bereits in irgendeiner leitenden Aufgabe sind, zu sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen.
Das geht auch nicht. Und also wenn wir ja gesprochen haben, dass ich vor vielen Jahren, dann hatte ich einerseits meinen Pastor, der mich ermutigt hat, aber ich habe damals auch in der Gemeinde eine Frau gehabt, eine ältere, die dann angefangen hat, mir Sachen zu sagen, die auch manchmal Sachen dann mir gesagt hat, an denen ich dann arbeiten musste, wenn ich in einem Satz 5000 Mal das Wort Herr, Herr, Herr gesagt habe. Und sie sagt,
ja, aber das ist die Phase, haben wir alle gehabt.
Egal, aber das war dann eine Frau, die Berechtigung hatte, in mein Leben reinzusprechen. Ja. Wir haben uns, damals haben wir gar nicht über Coaching gesprochen, aber die hat mich so begleitet. Ja, ja. Also wenn ich zurückschaue, ich habe eben in meinem Leben immer wieder Menschen gehabt, die mich an so Stellen eine Zeit begleitet haben und damit dann geholfen haben, dass man sich weiterentwickeln konnte. Mhm. Aber ich kann auch sagen, auf der anderen Seite eben auch aktiv zu Schulungen gehen oder Dinge für sich annehmen.
Ja, aber ich meine, Entschuldigung, das ist ja keine reine Frauensache. Ja. Also das sollten alle, die da Berufung spüren,
richtig,
genau das sollten sie tun. Abklopfen, passt es, und dann sich schulen. Also wir sind ewig Lernende oder so ähnlich.
In der Tat.
Und
dann ist es, genau, ich bin ja ein großer Fan davon zu sagen, wir gucken also, wo Menschen durch den Heiligen Geist begabt sind und wen ja, du bist ein Mann oder eine Frau.
Aber, genau, aber erstmal gucken, wo ist der Geist Gottes?
Wo ist der Geist Gottes? Ja. Und dazu gehört schon, der Heilige Geist, ich glaube, Frank hat es mal gesagt, ist ein Gentleman. Der drängt sich nicht auf. Er steht zur Verfügung. Mhm. Aber der sagt nicht, oh, jetzt rappel, rappel, rappel. Hast
das
du nicht gemerkt, du hast.
Kommt auch vor, aber.
Kommt auch vor.
Durchaus.
Aber, ja, ne, aber er wartet auf unsere Bereitschaft zu sagen, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte entdecken, was du in mich hineingelegt hast. Und er wartet darauf, dass wir sagen, ja, ich möchte das weiterentwickeln und ich will das kennenlernen. Ja, bei der Sprachengabe, die dann aus einem raussprudelt oder so, oder man so. Aber es, auch da ist es so ein Beziehung Mann und Frau ist ja nur eine Widerspiegelung dessen, dass Gott grundsätzlich Beziehung möchte.
Ja, genau.
Und da mit ihm in Beziehung sein und ja. Da gehört dann sozusagen, Herr, ich möchte das auch, streckt euch danach aus. Wir haben gesagt, strebt nach den, ja. nach den Gnadengaben. Und das heißt auch, geht vielleicht so einen aktiven Gang. Und eine Ermutigung eben, lasst euch nicht davon abhalten, wenn ihr eine Frau seid, habt keine Angst davor, aber fragt den Herrn, was er für euch hat.
Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du noch dazu fügen möchtest? Das waren schon sehr schöne Schlussworte ja, gerade.
Du hast im Vorgespräch gesagt, Sabine, gab es eigentlich einen Vers, der dich begleitet hat.
Ja.
Und das ist eigentlich krass, als du das gefragt hast, habe ich mich erinnert, den ersten Vers, der mir eben dieser Pastor zugesprochen hat, der mich so ermutigt hat, hat gesagt, ich sehe bei deinem Leben, kämpf den guten Kampf des Glaubens ja. dazu, du berufen bist und ein Zeugnis abgelegt ja. hast. Das finde ich auch wichtig. Manchmal braucht man so ein Wort, was mit einem mitgeht, dass man auch sagt, okay, ich bin noch auf dem Weg, aber und da kann ich auch mich als Frau einbringen und mich entwickeln, weil der Herr sagt, ich habe das für dich.
Vielen Dank.